Willkommen zu dieser Folge von What's Up, Prof.
Hi Martin, what are you doing in such a peculiar set?
Hi Martin,
tja,
was machst du eigentlich
für eine Weile vom Studio wegkommen?
Oh, ich verstehe, das ist also eine Improvisation.
So ist es. Wir haben es nicht erwartet, aber manchmal passiert
ja,
eben
passiert,
Unerwartetes.
Ja.
Lass uns gleich loslegen und mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir von überall aus für dich arbeiten können. Danke für die interessanten Zeiten, in denen wir leben. Wir danken dir, dass du uns die Gelegenheit zu solchen Gesprächen gibst. Wir bitten dich, unseren Verstand zu erleuchten und führe uns durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Und Martin, es gab einige, die es nicht besonders freute, dass wir nicht über den Krieg in Israel gesprochen haben. Was sagst du dazu?
Nun, die Leute müssen nach dieser langen Zeit gemerkt haben, dass wir keine Nachrichtenagentur sind. Wir sind nicht MSM, die Mainstream-Medien. Wir greifen die Zeichen der Zeit heraus und setzen sie in Bezug zur biblischen Prophetie.
Ah, ich verstehe. Okay. Und der Krieg ergreift einen schon. Er ist interessant und definitiv eine Erwähnung wert. Also werden wir ihn erwähnen.
Ja, wir werden ihn erwähnen. Aber das hat nicht viel mit der Erfüllung biblischer Prophetie zu tun.
Richtig. Gehen wir zur Überschrift. Sie lautet Krieg in Israel, Zionisten versus Islam. Ein heiliger Krieg oder eine jesuitische Agenda? Nun Martin, das ist jetzt schon ein ziemlich provokanter Titel. Und er ist deshalb provokant, weil es sich auf historische Tatsachen gründet. Die protestantische Reformation identifizierte den Antichristen sehr eindeutig. Und Martin Luther, all seine zeitgenössischen Reformatoren und auch die späteren, ob Melanchthon oder Tyndale oder später die Wesleys, wer auch immer sie waren, ob John Knox in Schottland oder sonst irgendwo, alle hatten sie diese eine Melodie zu singen. Der Antichrist war gesund und munter und lebte in Rom. Und Martin Luther schrieb ein Traktat über die babylonische Gefangenschaft. Darin erklärte er, dass das babylonische System sich in Wirklichkeit in Rom versteckte. Und dass jedes Auge sich auf Rom richten sollte. Nun, das konnte das Papsttum sich nicht leisten. Denn das würde sie als das, was sie wirklich waren, bloßstellen. Und warum nannte man sie das antichristliche System? Na, weil sie sich Christus direkt widersetzen. Sie verboten das Wort Gottes. Und Jesus ist doch das Wort, nicht wahr? Sie verdrehten das Wort, sie veränderten das Wort, sie veränderten das Gesetz, sie machten all diese Dinge. Und Martin Luther identifizierte sie. Sie waren gegen die Versöhnung. Ist das nicht eine sehr ernste Sache?
Nun, wenn man die Versöhnung nicht annimmt, kann man nicht in den Himmel kommen.
Damit wirft man den ganzen Versöhnungsplan weg. Dafür richten sie alle Aufmerksamkeit auf Menschen, anstatt sie auf Gott zu lenken. Die Aufmerksamkeit sollte da sein, wo sie hingehört. Sie gehört Gott, weil die Erlösung außerhalb von uns liegt. Es ist eine Handlung, die Gott in seiner Barmherzigkeit uns gegenüber unternahm. Und ihn aus der Gleichung herauszuschreiben, ist ein antichristliches Vorgehen. Die Jesuiten kamen schließlich mit einem Plan an, diese Vorstellung loszuwerden, dass das Papsttum der Antichrist sei. Dafür erfanden sie zwei Richtungen, die sich völlig widersprechen. Das eine war der Präterismus, das andere der Futurismus. Wir haben das schon ganz oft behandelt. Der Präterismus versetzte den Antichristen in die Vergangenheit und besagt, dass Antiochus Epiphanes ein griechischer König der Antichrist sei. Doch das ist lächerlich, denn laut Daniel kommt der Antichrist aus dem vierten Tier hervor, was Rom ist. Also kann es kein griechischer König wie Antiochos Epiphanes der Vierte sein. Dennoch schlucken viele protestantische Denominationen diese Lüge. Sie tranken etwas babylonischen Wein.
Ja.
Hört sich das bekannt an? Passt das zu deiner Engelsbotschaft?
Ja, der zweite
Engel?
Dazu werden wir auch noch kommen. Wir müssen diese Dinge durcharbeiten, denn alles, was sich ereignet, befindet sich schon in der Botschaft dieser drei Engel.
Ja, und dann kamen sie mit Futurismus daher. Der Antichrist wird in der Zukunft kommen. Sie erweiterten das ein wenig und schufen ein ganzes Szenario. Ein antiprophetisches Szenario. Und Cardinal Bellarmine, auch ein Jesuit, schmückt es noch aus. Nach dieser Philosophie würde der Antichrist irgendwann in der Zukunft kommen. Und natürlich behaupteten sie, dass der Antichrist sich im Tempel Gottes darstellen würde, in einem aus Steinen gebauten Tempel. Aber in der Schrift ist es sehr eindeutig, dass der Tempel der neue Tempel Gottes, Gottes Gemeinde ist. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, erklärte Paulus. Dieses andere Szenario setzt voraus, dass ein Tempel gebaut werden muss. Martin, wenn ein Tempel gebaut werden muss, dann muss es eine Nation geben, um ihn zu bauen. Deshalb wurde ein Plan in die Wege geleitet, um die Nation Israels zu schaffen und auch den Zionismus zu schaffen. Nun, der Zionismus ist eine politische Bewegung, durch die Israel als Nation wieder nationale Anerkennung erhält. Mit einer buchstäblichen Territorium, über das sie herrschen können. Das muss natürlich mehr oder weniger dasselbe Territorium sein, wo sich das alte Israel befand. Dieses Vorhaben wurde 1948 in die Tat umgesetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab viele Vorbereitungen, um das zu erreichen. Und das ist eine jesuitische Agenda. Was wir sehen, ist jetzt also eine okkulte Agenda.
Ja, keine biblische.
Nein,
jeder
keine
liest Abschnitte
Agenda.
In seiner Bibel, dass Gott sein Volk aus allen Ländern der Zerstreuung sammeln wird. Aber das bedeutet das geistliche Israel. Das heißt, jeder Mensch, der Jesus annimmt, das ist das Volk, das gesammelt wird. Keine buchstäbliche Nation.
Richtig. Vergiss nicht, dass wir sagten, dass der letzte Zeitabschnitt für die Menschheit nach dem Kreuz kommt. Und da müssen die Leute Jesu entweder annehmen oder ablehnen. Und unter dem Himmel ist kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, als nur der Name Jesus Christus. Wenn wir uns also diesen Krieg ansehen, müssen wir hinter die Kulissen blicken. Es wird geglaubt, dass es in Gottes Plan zwei Handlungsstränge gibt. Damit haben wir uns in einem WhatsApp-Prof auch schon befasst. Die einen sagen, dass es den Strang gibt, der sich um die Gemeinde dreht. Und dann gibt es einen Strang, in dem es sich um das buchstäbliche Israel dreht. Das wird Dispensationalismus genannt. Und das stammt auch von den Jesuiten.
So ist es. Es ist also eine Ablenkung.
Es ist eine Ablenkung. Wir müssen das im Auge behalten, was die biblische Prophetie sagt. Und dafür müssen wir zwei Mächte beobachten. Das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde.
So ist es.
Sind das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde bei allen diesen Aktivitäten mit eingebunden? Ja, das eine ist der geistliche Arm und das andere ist ein militärischer Arm. Aber es ist eine spirituelle Ablenkung, um die Menschen vom wahren Weg fernzuhalten. Vor vielen Jahren machte ich in der Serie Offenbarung Roadmap zum Frieden, eine Folge mit dem Titel Revolutionen, Tyrannen und Kriege, worin wir uns alle die Aktivitäten ansahen, die da vor sich gingen. Und wir sahen, dass die Jesuiten Kriege und Revolutionen gären ließen. Kein Wunder, dass sie buchstäblich aus jedem Land der Welt hinausgeworfen wurden, stimmt's? Jedenfalls für eine Weile. Ja, dann gab es diesen interessanten Brief von Albert Pike, den er an Mazzini schrieb. Über diesen Brief wird viel gesprochen und viele behaupten, dass es den Brief nie gab. Aber zum Nachteil dieser Menschen gibt es zu viele Quellen, die es bestätigen. Dann gab es ihn anscheinend auch im Britischen Museum, wurde dann aber weggenommen. Lass uns nur ein paar Dinge lesen, die mit dieser Thematik zu tun haben. Das ist nun der Brief von Albert Pike, dem 33-Grad-Freimaurer, dem Großmeister, der das Buch Morals and Dogma verfasste. Im Brief heißt es: Der Erste Weltkrieg muss herbeigeführt werden, um den Illuminati zu erlauben, dass die Macht der Zaren in Russland zu zerschlagen und das Land zu einer Festung des atheistischen Kommunismus zu machen. Die von der Agentur, den Handlangern der Illuminati verursachten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem britischen und deutschen Reich werden dazu genutzt, diesen Krieg zu schüren. Am Ende des Krieges wird der Kommunismus aufgebaut sein und dazu verwendet werden, die anderen Regierungen zu zerstören und auch dazu die Religionen zu schwächen. Martin, lass uns kurz darüber nachdenken.
Ja, ganz genau so.
Ha, genau so. Und wer gründete die Illuminati? War das nicht Adam Weishaupt?
Ein Jesuit.
War er nicht ein Jesuit? Es heißt, er war ein ehemaliger Jesuit. Aber ein Ex-Jesuit ist ein toter Jesuit.
Ja.
Sie mögen es, die Jesuiten so zu platzieren, dass sie in den Untergrund gehen und scheinbar abtrünnig werden.
Sich gegen die eigene Institution wenden.
Und am Ende werden sie zu Helden. Haben wir ein weiteres Beispiel?
Ja.
Ja, das haben wir. Was ist mit Pierre Teilhard de Chardin? Der Mann, der für den Piltdown-Betrug verantwortlich war. Der so evolutionistisch war.
Ja.
Derjenige, der der philosophische Vater der Vereinten Nationen war. Er war dort sozusagen ein Guru. Er wurde für seine Philosophie fast angebetet. Aber er war so radikal, dass die Kirche sich von ihm distanzierte. Aber nach seinem Tod und erst kürzlich schrieben sie Artikel, die ihn verherrlichten. Er machte also eine gute Arbeit, Martin. Er brachte den Mystizismus in die Vereinigten Nationen und dann hat man Organisationen wie den Temple of Understanding und dergleichen. Und diese Organisationen, die die Schriften von Blavatsky und Alice A. Bailey verwenden und deren Agenten auch für 2025.
Ganz genau.
Die Manifestation der Hierarchie. Warum sind das offizielle Organisationen der Vereinigten Nationen?
Weil das Teil einer Agenda ist.
Es ist Teil einer Agenda. Und wer ist immer der Grundvater dahinter? Das ist immer ein Jesuit. Ein Jesuit. Es ist eine jesuitische Agenda. Und ließen Sie die Religionen zusammenbrechen?
Ja, beim Ersten Weltkrieg, besonders in Russland.
Richtig. Und Pierre Teilhard, der Chardin, mit seinem Piltdown-Betrug, pushte die Agenda der Evolution. Und Karl Marx und Lenin und all diese Leute waren wahrscheinlich von diesen gleichen Mächten kontrolliert und sie setzten diese Ideen in die Welt. Und sie waren okkult. Denn sie gehörten Organisationen wie der Ghostly Guild an, wobei sie mit Dämonen kommunizieren. Nun, im Wesentlichen ist das tatsächlich passiert.
So ist es. Ganz genauso, wie es, sagen wir einmal, von ihnen den Okkulten prophezeit wurde.
Ja, denn Satan hat auch ein Gegenstück zur Prophetie. Und er muss ihr genug Glaubwürdigkeit verleihen, damit die Leute es tatsächlich glauben. Und ich befürchte, dass ein Großteil der evangelikalen Welt diesen Köder mit allem Drum und Dran geschluckt hat. Sie befinden sich auf dem Pfad des Dispensationalismus. Sie warten auf einen Antichristen in der Zukunft. Mit Verlaub. Erinnern Sie sich noch an Ihre Wurzeln, woher Sie kommen? Studieren Sie die Thematik noch, warum das Papsttum der Antichrist ist?
Alle sind in ökumenischen Gremien.
Oder sitzen Sie in ökumenischen Gremien? Okay. Der Zweite Weltkrieg muss ausgelöst werden, indem man die Differenzen zwischen den Faschisten und den politischen Zionisten ausnutzt. Dieser Krieg muss zustande kommen, damit der Narzissmus vernichtet wird und der politische Zionismus stark genug wird, um einen souveränen israelischen Staat in Palästina zu errichten. Im Zweiten Weltkrieg muss der internationale Kommunismus stark genug werden, um das Christentum auszugleichen, sodass es gezügelt und in Schach gehalten werden kann, bis wir es für die letzte Krise brauchen. Ereignet sich das, Martin?
Genau so.
Und Man wundert sich, warum die Nationen, die dem Augenschein doch den Narzissmus bekämpfen, Seeblockaden errichteten, um sicherzustellen, dass die Juden, die aus dieser katastrophalen Situation herauskamen, sich tatsächlich in Palästina wiederfanden.
Ja. Ja, weißt du, eigentlich ist das nicht prophetisch. Das ist einfach geplant.
Das ist geplant. Ja, man kann Prophetie planen. Aber das ist mit biblischer Prophetie nichts zu tun. Und dann sollte es einen dritten Weltkrieg geben. Der dritte Weltkrieg muss ausgelöst werden, indem die von den Agenten der Illuminaten geschaffenen Differenzen zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden. Der Krieg muss so geführt werden, dass der Islam, die muslimisch-arabische Welt und der politische Zionismus, der Staat Israel, sich gegenseitig vernichten. Inzwischen sind die anderen Nationen erneut in dieser Frage gespalten, gezwungen, bis zur völligen psychischen, moralischen, geistigen und wirtschaftlichen Erschöpfung zu kämpfen. Wir werden die Nihilisten und Atheisten entfesseln und eine gewaltige soziale Katastrophe provozieren, die den Völkern in all ihrem Schrecken die Auswirkungen des absoluten Atheismus, den Ursprung der Brutalität und des blutigsten Aufruhrs deutlich zeigen wird. Die Luziferianer wollen keinen Atheismus. Sie benutzen ihn als Werkzeug.
Als Werkzeug, ganz genau.
Denn sie wollen doch Luzifer direkt anbeten, richtig? Dann werden überall die Bürger gezwungen sein, sich gegen die weltweite Minderheit der Revolutionäre zu verteidigen und die Zerstörer der Zivilisation auszulöschen. Um die vom Christentum enttäuschte Menge, deren deistische Geister von diesem Moment an ohne Kompass und Richtung sind, bestrebt nach einem Ideal, aber nicht wissend, wem sie ihre Anbetung bringen sollen, erhält das wahre Licht durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers, die schließlich in die Öffentlichkeit gebracht wird. Diese Manifestation wird sich aus der allgemeinen reaktionären Bewegung ergeben, die auf die Vernichtung des Christentums und des Atheismus folgen wird, die zur gleichen Zeit besiegt und ausgelöscht werden. Martin, das ist ein diabolischer, luziferischer Plan. Jetzt glauben viele Leute, dass mit Desert Storm einiges davon in Erfüllung ging. Aber jetzt gibt es neue Aufregungen im Nahen Osten,
ja,
richtig?
Und es schafft, wie hier erwähnt, dass die Leute auf der ganzen Welt hinter den einen oder den anderen stehen.
Richtig. Wurde denn schon eine Spaltung geschaffen und sprach man beispielsweise schon über einen Atomkrieg zwischen Russland und dem Westen?
Ja.
Zwischen China und dem Westen? Das lässt man im Hintergrund, auch gern. Nationen haben sich tatsächlich für eine Seite entschieden. Man hat die BRICS-Länder auf der einen Seite und auf der anderen Seite die westlichen Nationen. Diese Kluft wurde schon geschaffen. Hat der Kommunismus dabei eine Rolle gespielt? Nicht nur das kommunistische Russland, sondern auch das kommunistische China waren daran beteiligt. Und da gibt es diese Kluft. Wenn man die richtige Pulvermischung hat und es schafft, ein Streichholz dran zu halten, könnte es explodieren?
Sicher doch. Und das scheint sich immer um Israel herum zu konzentrieren.
Richtig, es ist ein schrecklicher Gedanke. Aber nachdem es eine jesuitische Agenda ist, es ist doch eine diabolische Agenda, richtig? Und wie Pike sagte, wenn man das Christentum und das Judentum auf einen Schlag zerstört und den Atheismus gleich dazu, dann werden die Leute die Anbetung Luzifers annehmen. Wenn jetzt die christliche Welt diese jesuitische Idee eines Dispensationalismus angenommen hat und alle ihre Hoffnungen auf Jerusalem und den Tempel und all das geheftet sind und sich das plötzlich in Rauch auflöst, wird da nicht Enttäuschung herrschen?
And all of these, and suddenly this goes up in smoke. Will they be disillusioned?
Might be. Sehr sogar.
And
mir kam etwas in den Sinn. Das ist keine biblische Prophetie, aber es passt als Zeit der Trübsal, wie es keine zuvor gab, zur biblischen Prophetie.
Richtig. Sie könnten diesen Tempel sogar wirklich bauen.
Ja.
Und all diese Dinge könnten tatsächlich passieren.
Ja. Und während dieser Zeit, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, wird Satan sich als Engel des Lichts manifestieren.
Das wird geschehen.
That will happen.
Ihr luziferischer Plan könnte sich durchaus erfüllen.
Aber es wird eine Fälschung sein, um die Augen derer, die biblisch orientiert sind, von den wirklichen Problemen abzulenken. Martin, ob es jetzt passieren wird oder nicht, ob es sich zu einem Riesenkrieg aufblüht oder nicht, hat es nichts mit der biblischen Prophezie zu tun. Es ist eine Intrige. Es könnte
ein Kriegsgerücht sein.
Es könnten Kriegsgerüchte sein. Es werden Stimmen laut, die sagen, dass es eine Falschmeldung ist. Denn die Sicherheit in Israel ist so spitzenmäßig, dass sie sich rühmten, dass sie sehen könnten, wenn eine Kakerlake den Grenzzaun überquert. Ganz zu schweigen von einer Invasion, wie sie jetzt stattfand. Viele Stimmen sagen das. Und es hat nichts damit zu tun, dass man sich für eine Seite entscheidet. Es ist bloß eine Beobachtung.
Ja.
Nun, Zionismus. Der Zionismus ist diese Bewegung, die Israel oder den Juden einen Staat, eine nationale Identität und einen jüdischen Staat geben möchte. Und der Zionismus ist nicht sehr alt.
Nein.
Tatsächlich ist er etwas, das rund 100 Jahre alt ist. Aber es ist eine jesuitische Agenda. Und die Menschen dürfen das nicht vergessen. Die Protokolle von Zion beispielsweise, in denen die ganze Schuld für die Verbreitung des Globalismus den Juden zugeschoben wird, sind in Wahrheit eine jesuitische Agenda. Sie nutzt eine Organisation als Fassade, um als die Unschuldigen aufzutreten, die sich um die Armen kümmern.
Jeder ist also sehr aufgebracht, weil man sagt, die Zionisten stecken hinter den Rockefellern und den Banken und all dem.
Richtig.
Wir sagen es nochmal, das ist nur die Fassade.
Ja, das ist nur die Fassade der Organisation. Nun, lass uns einen Juden fragen, ob er den Zionismus als biblische Bewegung sieht oder nicht.
Das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist kein religiöser Konflikt. Wir lebten jahrhundertelang zusammen, ohne dass die Vereinten Nationen oder Menschenrechtler uns schützten. Das ist nichts Religiöses. Das ist ein Trick, eine falsche Darstellung des Staates Israel und des Zionismus, um das zu legitimieren, was sie machten. Und für ihr Dasein Unterstützung von der Welt zu bekommen. Das Judentum ist eine Religion, eine Spiritualität, um Gott zu dienen, die Tausende von Jahren alt ist. Der Zionismus ist nur rund 100 Jahre alt. Der Zionismus ist nur rund 100 Jahre alt. Er ist ein Wandel der Religion zu Nationalismus, zu Materialismus, der von unreligiösen Juden geschaffen wurde, die die Religion hassten. Und eigentlich hatten sie nichts mit dem Judentum zu tun. Sie wollten ihren Staat nicht einmal in Palästinenser machen, sondern in Uganda bei dem ersten Treffen. Der Grund, warum sie den Namen Israel und den Davidstern verwenden, war ein Stehlen der Identität des Judentums, des jüdischen Volkes, um einen legitimen Grund für ihre Existenz zu bekommen, sodass die Leute sagen, oh, Gott gab das, Gott gab ihnen das. Sie wollten den Leuten Angst einjagen und sie abhalten, etwas gegen ihr Vorgehen zu sagen, weil sie sie dann antisemitisch nennen würden. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Martin, diese ganze Idee einer Dispensation, dass Gott zweierlei Absichten hat, eine für Israel und eine für die Kirche, ist nicht biblisch. Und der einzige Weg zur Lösung ist die Annahme von Jesus Christus als persönlichen Heiland. Also der Jude, der vom Stock herausgeschnitten wurde, kann laut Paulus wieder zurückgepfropft werden, wenn er was tut?
Jesus als seinen Erlöser annimmt.
Ja. Martin, die Juden müssen die Prophezeiungen studieren. Sie müssen zu ihrem Buch der Bibel, dem Alten Testament, zurückgehen. Sie müssen Daniel betrachten. Sie müssen Daniel Kapitel 8 betrachten und zu Daniel Kapitel 9 und die Prophezeiung über die 70 Wochen studieren. Dann werden sie verstehen, dass sie das Wesentliche verpasst haben und all die Prophezeiungen, die mit dem Messias zu tun haben, so wie Paulus es ihnen erklärte. Doch sie verhärteten ihre Herzen, sie machten es nicht.
Genauso wie bei diesem orthodoxen Juden, den wir im Video sahen. Er hatte das mit dem zionistischen Staat schon richtig, dass es eine Intrige und das alles ist. Aber er muss immer noch Jesus annehmen.
Er muss immer noch Jesus annehmen. Nun, Martin, ich war ein Atheist und katholisch. Musste ich Jesus als meinen persönlichen Erlöser annehmen und aus diesem System herauskommen?
Ja.
Musste ich die Versöhnung annehmen?
Ja.
Okay. Gilt das dann auch für den Schamanen? Den Buddhisten? Den Hindu?
Ja.
Den Moslem?
Es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir in den Himmel kommen.
Richtig. Lass uns sehen, was der Geist der Weissagung dazu zu sagen hat. Inzwischen besuchten Anbeter aus allen Nationen den Tempel, der der Anbetung Gottes geweiht war. Im Glanz des Goldes und der kostbaren Steine bot er einen prächtigen Anblick. Aber Jahwe wohnte nicht mehr in diesem herrlichen Palast, denn Israel als Nation hatte sich von Gott getrennt. Als Christus gegen Ende seines irdischen Lehramtes zum letzten Mal in das Innere des Tempels blickte, sagte er: Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Matthäus 23, Vers 38. Bislang hatte er den Tempel des Hauses seines Vaters genannt, aber als der Sohn Gottes nun diese Mauern hinter sich ließ, wurde Gottes Gegenwart diesem Bau, der einst zu Gottes Ehre errichtet worden war, für immer entzogen. Martin, wenn das der Fall ist, was hier im Wirken der Apostel steht, ist sie dann auch einem zukünftigen Tempel entzogen? Denn
definitiv.
Worum geht es denn bei dem Tempel? Geht es da nicht um das Opfer?
So ist es.
Ist es dann nicht ein Verleugnen des einen Opfers?
Worauf das ganze Heiligtum hinwies. In der Wüste.
Ja. Ganz genau. Und was bedeutet das Wort Wüste oder
weg.
Verwüstet?
Nichts.
Es ist leer. Er hat keinerlei religiösen Wert mehr. Die Stadt Jerusalem ist kein heiliger Ort mehr. Das stammte aus dem Review and Herald. Der Fluch Gottes liegt auf ihr, weil Christus verworfen und gekreuzigt wurde. Ein düsterer Schleier der Schuld ruht auf ihm und nie wieder wird es ein heiliger Ort sein, bis er durch die läuternden Feuer des Himmels gereinigt wird. Dann, wenn diese von der Sünde verfluchte Erde von jedem Makel der Sünde gereinigt ist, wird Christus wieder auf dem Ölberg stehen. Sobald seine Füße auf ihm ruhen, wird er sich teilen und zu einer großen Ebene werden, die für die Stadt Gottes vorbereitet ist.
Nach dem Millennium.
Wann wird das stattfinden? Denn bei der Wiederkunft wird Christus nicht auf diese Erde kommen.
Richtig,
in der Luft,
seine Füße
oder?
Werden den Boden nicht betreten.
Martin, wenn das Erste nach dem Millennium stattfinden wird, wenn durch sein Beitreten der Berg Zions es wieder geheiligt wird, besitzt der Ort in der Zwischenzeit dann
keine.
Irgendeine Heiligkeit? Überhaupt keine. Überall um uns herum gilt es, ein Werk für Gott zu tun. Da ist eine Welt zu retten und Gott fordert uns auf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er fordert uns auf, mit Ernsthaftigkeit und Begeisterung für die Unbekehrten zu wirken. Schließt das die Juden
ja.
ein? Denn sie brauchen eine Bekehrung.
Ja, auf alle Fälle. So wie jeder andere auch. Nun alle, es gibt ja Leute, die sagen, oh, besonders diese Gruppe oder besonders die Juden oder besonders jene. Es gibt da kein Besonders.
Jeder.
Jede Sprache, jeder Stamm und jede Nation.
Es gibt ein weiteres Zitat aus früher Schriften, das ziemlich direkt ist. Sie wurden entehrt, gemieden und gehasst, als ob ihnen das Kainszeichen aufgedrückt wäre. Doch ich sah, dass Gott dieses Volk wunderbar erhalten und es über die ganze Welt zerstreut hat, damit man ihm sehen möge, wie es in besonderer Weise vor Fluch Gottes heimgesucht ist. Das hört sich sehr hart an, aber im Grunde sagte es doch, dass ihre Nation ihnen weggenommen wurde. Sie wurde überall zerstreut. In alle Länder der Welt. Und in gewissem Sinn, Martin, wurden sie deshalb vor allem mit der Christenheit in Kontakt gebracht und sie lehnten sie ab. Sie nahmen gewisse Punkte an. Ich weiß, dass viele Juden in den Vereinigten Staaten Weihnachten und all das feiern, samt den Ritualen, die damit zusammenhängen. Aber das Wesentliche haben sie nie angenommen. Ich sah, dass Gott die Juden als Nation verworfen hat, dass aber doch Einzelne unter ihnen sich bekehren und imstande sein werden, die Decke von ihren Herzen wegzuziehen und zu erkennen, dass sich die Prophezeiung über ihr Volk erfüllt hat. Sie werden Jesus als den Heiland der Welt annehmen und die große Sünde ihrer Nation sehen, die ihn verwarf und kreuzigte. Martin, genau das sagte Paulus. Sie können eingepfropft werden. Was für eine wunderbare Situation das wäre. Sie haben das Gesetz. Sie verstehen, wie Gott mit dem alten Israel umgegangen ist.
Ja.
Sie könnten eine solche Kraft in Gottes Kirche sein. Aber sie müssen das Lamm Gottes annehmen, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Weil es keinen anderen Weg gibt, durch den wir gerettet werden können. Die Leute müssen also vom Dispensationalismus wegkommen. Sie müssen dem Futurismus wegkommen. Das ist eine jesuitische Intrige. Und wenn wir das Jesuitentum und den Katholizismus verstehen, nicht die Katholiken, denn Katholiken sitzen im gleichen Boot, auch sie müssen den wahren Jesus annehmen, der für sie Versöhnung erwirkt. Nicht der Papst oder der Priester vergibt ihnen die Sünden, denn wer kann Sünden vergeben als Gott allein, richtig?
Schau, es gibt da zwei Strömungen der Ablenkung. Die Juden glaubten an das Gesetz, aber sie verwerfen Jesus. Und man hat die Mehrheit der christlichen Welt, die zwar Jesus annehmen, aber das Gesetz verwerfen.
Ganz genau. Die dritte Engelsbotschaft soll die Erde mit ihrer Herrlichkeit erleuchten, aber nur die, die in der Kraft des Mächtigen der Versuchung widerstanden haben, dürfen an ihrer Verkündigung mitwirken, wenn sie zum lauten Ruf angeschwollen sein wird. Martin, wenn man Teil der letzten Bewegung sein möchte, die der Welt die letzte Warnungsbotschaft bringt, dann muss man sie ausleben. Man kann das nicht nur als Lippenbekenntnis tun. Und die letzte Botschaft an die Welt hat nichts mit einem geografischen Jerusalem zu tun. Überhaupt nichts, denn als Nation sind sie von Gott auf ewig verlassen. Wir brauchen nicht nach Jerusalem zu gehen. Wir müssen Jerusalem keine besondere Beobachtung schenken. Denn eine besondere Beobachtung einer Gruppe bedeutet das Vernachlässigen anderer
Deshalb
Gruppen.
Sagte ich das vorher auch. Es gibt kein Besonders.
Es gibt kein Besonders. Was ist also die Botschaft, die in die Welt gehen muss? Wir sprechen da von der Drei-Engels-Botschaft. Und die Drei-Engels-Botschaft ist ein letzter Ruf an die Menschheit. Betet Gott an und gebt ihm die Ehre. Das ist der erste Engel, stimmt's? Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir werden uns mit all dem sehr detailliert befassen. Der zweite Engel sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Nun, Babylon ist gefallen. Wir wissen, dass Babylon ein gefallenes, religiöses System ist, das Jesus Christus verneint. Sogar wenn sie ein Lippenbekenntnis ablegen. Doch wenn sie eine Macht verleugnen, haben sie Jesus Christus verleugnet und sind zu einer gefallenen christlichen Macht geworden. Ist das Judentum Teil von Babylon? Okay. Ist Katholizismus Teil von Babylon?
Ja, es ist die Mutter.
Ja, das ist die Mutter von Babylon. Sie ist die Mutter der Huren. Die anderen, die ihre Lehren angenommen haben, die ihren Wein, ihre Lehren aufgesaugt haben, hat die christliche Welt jesuitische Lehre aufgesaugt?
Sie hat sie geschluckt.
Mit Haut und Haaren. Deshalb kommen wir ja so viele Fragen in Bezug auf einen buchstäblichen Zionismus, stimmt's? Und wurden sie Teil von Babylon? Weil sie den Wein getrunken haben. Und sitzen sie nicht in ökumenischen Gremien?
Ja.
Akzeptieren sie wieder die Autorität Roms mehr als die Autorität der Schrift?
Ständig. Sie machen ständig ein Gelage mit diesem Wein.
Okay. Sagt die Bibel nicht, dass man sich von der Welt fernhalten soll? Hält der Katholizismus sich von der Welt fern oder ist er in jede politische Organisation und jedes Land der Welt verstrickt?
So ist es. Und dann auch in den Handel. Das bedeutet Unternehmen, in die Medien, die Filmwelt, in alles. Sie haben ihre Finger überall.
Besuchen die Rockstars und Filmstars nicht häufig die Straßen Roms und das Papsttum?
Sie treffen sich regelmäßig mit dem Papsttum.
Okay, ist das jetzt Liebe zu Gott oder Liebe zur Welt? Wir müssen uns das noch ansehen. Es war immer die Absicht Satans, die Gedanken des Volkes von Jesus auf die Menschen zu lenken und das Prinzip der persönlichen Verantwortlichkeit des Einzelnen zu zerstören. Bei der Versuchung des Sohnes Gottes schlug Satan Absicht fehl. Als er zu den gefallenen Menschen kam, hatte er mehr Erfolg. Das Christentum war verdorben. Päpste und Priester maßten sich an, erhabene Stellungen einzunehmen und lehrten das Volk zur Vergebung ihrer Sünden auf sie, anstatt auf Christus zu blicken. Persönliche Verantwortlichkeit, richtig?
Man wird nicht als Gruppe erlöst, man wird als Einzelperson erlöst.
Man wird als Einzelperson erlöst, es kann also keine nationale Erlösung geben. Stimmt's?
Auch nicht durch die Zugehörigkeit.
Gibt es ein einmal gerettet, immer gerettet?
Das kann es nicht geben.
Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, so soll an seine Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden und er wird gewisslich sterben. Das bedeutet ewig Tod.
Ja, wählt euch heute.
Richtig.
Es ist eine Entscheidung.
Wenn aber der Gottlose sich abwendet von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, und tut, was recht ist in den Augen des Herrn, so soll an seine vorherige Ungerechtigkeit nicht mehr gedacht werden und er wird leben.
Doch.
Sagt uns das nicht Hesekiel?
Nein.
Hat der Herr das geändert? Denn ich, der Herr, ändere mich nicht. Sagt er das nicht? Gut, Martin. Diese Versuchungen, die Jesus aushalten musste und bei denen er Satan überwand, dann lass uns das deutlich machen. Bei den Versuchungen hat Jesus Satan eigentlich besiegt. Am Kreuz bezahlte er den Preis der Sünde. Aber der Sieg über Satan fand in der Wüste statt. Denn die drei Grundsünden der Menschheit, in die man alle anderen Sünden einordnen kann, wurden bei den Versuchungen in der Wüste überwunden. Also sollten wir uns das vielleicht ansehen.
Genau. Ja, denn darum dreht sich doch alles. Und wenn wir bei allem, was über die Erde kommen soll, standhaft bleiben wollen, mit all den Verführungen, die unseren Verstand in verschiedene Richtungen ablenken sollen, müssen wir studieren, was diese Versuchungen waren, damit Jesus uns helfen kann, diese Dinge zu überwinden.
Okay. Martin, ist es möglich, dass diese drei Versuchungen ein Gegenstück in der letzten Botschaft der drei Engelsbotschaft haben?
Nun, wenn man wirklich studiert, wird man sicher dazu kommen.
Okay. Wenn es Satan nicht gelang, den Sohn zu überwinden, aber mit der Menschheit mehr Erfolg hatte, müssen diese drei irgendwie sogar ein fester Bestandteil der religiösen Systeme der Welt sein. Ist das nicht so?
Schau, die Sache ist doch die. Es gibt da schon eine Ähnlichkeit mit der Drei-Engels-Botschaft. Wenn man die erste Botschaft nicht annimmt, wird man mit der zweiten und dritten Probleme bekommen.
Auf jeden Fall. Man muss die erste annehmen, bevor man die zweite versteht. Und wenn man die zweite nicht versteht, wird man definitiv die dritte nicht verstehen.
Wie wird es dann mit den Versuchungen sein?
Das Gleiche.
Wenn man es nicht annimmt und die erste nicht überwindet, wird man mit dem Rest ein Problem haben.
Und wenn man die zweite nicht annimmt, wird man gegen die dritte rebellieren.
Definitiv.
Okay. Lass uns die Versuchungen ansehen. Nun, Matthäus 4 spricht über die Versuchungen und interessanterweise auch Lukas 4. Aber bei Lukas ist die Reihenfolge anders. Ich denke, dass die Reihenfolge in Matthäus es so beschreibt, wie es sich ereignete. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Das war im Jahre 27 nach Christus, Martin, nach 4000 Jahren der Sünde.
Ja, das heißt, 4000 Jahre vorher versagten Adam und Eva bei diesen Versuchungen.
Richtig. Und Jesus überwand dort, wo sie versagt hatten. Wir müssen also diese Versuchungen auch bei Adam und Eva finden.
Ja.
Und wir müssen sie auch in der heutigen Menschheit finden. Okay. Und er wurde vom Teufel versucht. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist also die erste Versuchung. Viele neigen dazu, das zu übergehen. Aber das ist eine sehr, sehr ernsthafte Versuchung.
Es war die größte Versuchung für Adam und Eva.
Okay. Nun, Adam und Eva wurden versucht und es sah aus, als ob gut davon zu essen wäre. Die Frucht sah köstlich aus. Und sie dachten, dass mit der Frucht eine geistliche Bedeutung verbunden war. Und sie begehrten sie. Der Appetit beherrschte also ihre Vernunft. Martin, beherrscht der Appetit auch heute die Vernunft der Menschen?
Sicher doch.
Und in den Tagen Noahs aßen und tranken sie. Also im Essen und Trinken steckt keine Sünde. Denn Gott plant es so. Es muss also ein Essen und Trinken im Übermaß gewesen sein. Und auch ein Essen und Trinken von den Dingen, die er...
Oder eben nicht das, was Gott in seiner Allwissenheit ihnen gab.
Richtig. Und wenn man sich die Mega-Firmen heute ansieht, auch wer sie großteils kontrolliert, Organisationen der Ritter von Malta, und alle haben sie enge Verbindungen und rennen nach Rom, um ihre Anweisungen für die letzte Zeit zu erhalten. Versorgen diese Unternehmen die Menschheit immer mit der gesündesten Nahrung? Oder
ganz und gar
befinden sich darin
nicht.
Bestandteile, die den Verstand verwirren, wie etwa Koffein? Die Teeindustrie, die Kaffeeindustrie, die Getränkeindustrie mit Bestandteilen wie Koffein und anderen Zutaten, Farbstoffen und so weiter. Dinge, die den Verstand verwirren. Denkst du, dass das einen göttlichen oder einen anderen Ursprung hat?
Mit Sicherheit einen finsteren Ursprung.
Denkst du, dass es Teil der babylonischen Verwirrung sein könnte? Oder dass es zumindest sicherstellt, dass Babylon verwirrt bleibt? Wie wichtig ist es also, eine Gesundheitsbotschaft zu haben, Martin?
Es ist Teil der Drei-Engels-Botschaft.
Gut. Der Sohn Gottes musste 40 Tage fasten. Er war abgezehrt. Und in diesem abgezehrten Zustand überwand er da, wo Adam und Eva versagten und fielen. Denkst du, dass Essen und Trinken in der letzten Zeit eine sehr große Versuchung sein wird? Ist es irgendwo Teil der Engelsbotschaft?
Oh ja. Es ist der rechte Arm der Drei-Engels-Botschaft.
Ah, es ist der rechte Arm der Drei-Engels-Botschaft. Und die dritte Engelsbotschaft warnt vor dem Mahlzeichen des Tieres. Und das Mahlzeichen des Tieres ist sein Autoritätsanspruch. Und sein Beweis, dass diese Autorität hat, so wie das Tier es behauptet, nämlich über dem Wort Gottes zu stehen, sagt es nicht genau das?
Ganz genau.
Besteht darin, dass es den Sabbat zum Sonntag veränderte. Das ist der Beweis seiner Autorität.
Ja.
Heißt es hier nicht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht? Ist die erste Versuchung nicht fester Bestandteil einer Warnung, nicht die Anweisung von Menschen anzunehmen, sondern die Anweisungen Gottes zu beachten?
Vollkommen richtig. Und indem man das tut, zeigt man, wem man treu ist.
Okay, also Gehorsam gegen Gott beinhaltet das Gehorsam gegen sein Gesetz?
Ja.
Ja, Gesundheitsgesetze. Gab es bestimmte Dinge, die sie nicht essen sollten?
Nein.
Waren das zeremonielle Gesetze?
Ja.
Nein, wenn man einen Kadaver oder einen Leichnam berührt, musste man sich waschen. Ist das eine
zeremonielle
Sache?
Es ist heute genauso relevant wie damals.
Man damit auch Schadstoffe los. Man war zeremoniell gesehen unrein, aber auch buchstäblich unrein. Weißt du, dass die moderne Medizin erst entstand, als sie die Bibel lasen? Und sie darin sahen, dass sie sich zuerst waschen mussten, bevor sie andere Menschen ansteckten?
Das ist wahr.
Nun gut. Martin, das ist also tatsächlich Teil der Versuchungen, die wir überwinden müssen, wie wir gelesen haben. während wir die drei Engelsbotschaft verkünden. Denn man muss ein Täter des Wortes sein und nicht nur einer, der Lippenbekenntnisse von sich gibt. Wir werden uns das ansehen. Ich glaube, dass Jakobus das anspricht. Wir werden gleich zu Jakobus gehen. Die erste Versuchung ist also sehr wohl ein fester Bestandteil der Drei-Engels-Botschaft. Und die Menschheit wird in Christus überwinden müssen, wo Adam und Eva scheiterten.
Das muss man. Und es wird schwer, die erste Engelsbotschaft zu verkünden, wenn man an der ersten Versuchung scheitert.
So wie wir es im Geist der Weissagung lasen, muss man tatsächlich anfangen, diese Dinge zu tun. Ansonsten wird man nicht zur Drei-Engels-Botschaft oder zum lauten Ruf dazugehören. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Hat das einen religiösen Unterton?
Ja, er nimmt ihn zum Tempel.
Er bringt ihn zum Tempel und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, macht er in Eden das Gleiche?
In Eden?
Ja.
Sollte Gott wirklich gesagt haben? Er stellt es immer indirekt in Frage. Er ist ein hinterhältiger Fuchs, die Schlange. So stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an deinen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Martin, das ist eine Riesenversuchung. Das ist eine, die der ganzen Menschheit begegnet. Es ist die Versuchung der Vermessenheit Gott gegenüber, um eine Position einzunehmen, die den eigenen Umständen nicht angemessen ist. Du und ich denke, dass ich das mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, sind beide Sünder. Wir haben eine sündige Natur. Und es ist nur in Christus möglich, dass man die Sünde überwinden kann. Wir haben keinerlei eigene Gerechtigkeit, sondern nur die zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit Christi, die im Himmel irgendeinen Wert hat. Wenn ich aber jetzt total aufgeblasen bin, Martin, und gewisse Behauptungen von mir gebe, wie etwa, ich werde dir deine Sünden vergeben, bekennen sie mir, ist das dann Vermessenheit?
Ja, im höchsten Grad. Das ist Gotteslästerung.
Gibt es religiöse Organisationen, die das machen?
Ja.
Okay. Gibt es religiöse Organisationen, die behaupten, einmal gerettet, immer gerettet? Ist das Vermessenheit?
Ja, es ist Vermessenheit.
Gibt es religiöse Organisationen, die behaupten, dass die Menschheit tatsächlich die Macht hat, Dämonen auszutreiben, zu tun, was immer man möchte, weil ihnen das Macht gegeben ist? Gibt es so etwas wie eine Power-Religion? Ist das Vermessenheit?
Sie benutzen den Namen Jesu, der ihnen anscheinend die Autorität gibt, aber sie vergessen, dass Jesus die Autorität ist.
Und sie vergessen, dass es Bedingungen gibt. Der Heilige Geist, der denen gegeben wird, die ihm gehorchen. Es gibt kein Gesetz mehr und unsere Propheten haben keine Visionen vom Herrn mehr. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln. Sie haben dein Gesetz gebrochen. Sind das nicht biblische Texte, die man in Betracht ziehen muss? Wer sagt, dass er mich liebt und meine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und in einem solchen ist keine Wahrheit. Alles, was sich anmaßt, Kraft zu erhalten, ohne die Bedingung dafür zu erfüllen, ist Vermessenheit.
So ist es. Wenn man sagt, dass man Jesus liebt und seine Gebote nicht hält, hält man sich nicht an das, was die Bibel sagt.
Richtig. Wenn es ein religiöses System einem sagt, du musst dieses und jenes Ritual befolgen, um gerettet zu werden, und man geht hin und führt dieses Ritual durch, dann glaubt man, gerettet zu sein, ohne sich an die Bedingung zu halten. Ist das eine Vermessenheit? Okay. Martin, wie viele religiöse Systeme auf der Welt sind also an der Sünde der Vermessenheit schuldig geworden?
Sie alle.
Martin, das ist erschreckend.
Das macht sie alle zu einem Teil von Babylon, der zweite Engel.
Wenn man also die Sünde der Vermessenheit begeht, stellt man das Wort von Menschen und die Autorität von Menschen über dem, was geschrieben steht. Man hat die Sünden der Vermessenheit begangen. Genau genommen, wenn man in einem ökumenischen Gremium sitzt und bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, ist das doch Vermessenheit.
Das stimmt.
Kann der Kompromiss einen in den Himmel bringen?
Nein. Adam und Eva waren auch vermessen. Sie dachten, Gott wird schon nicht so streng sein, weil er sie doch liebt.
Ja, er liebt dich. Und ab und zu eine kleine Sünde wird dich nicht vom Himmel fernhalten, Martin.
Er kannte ihre Herzen.
Aber sie aß von der Frucht und sie gab sie Adam. Und Adam sah sie an und er dachte, dass Gott sie nicht so streng sein würde. Er würde das nicht machen.
Und dann dachte er auch, dass Gott Eva nicht ersetzen und er allein sein würde. All diese Dinge gingen ihm durch den Kopf. Hören wir heute nicht, wie die gleichen Dinge geäußert werden?
Martin, ist die zweite Versuchung also ein Teil von Babylon, wie wir vorhin schon fragten? Ist sie daher auch Teil der Drei-Engels-Botschaft? Drei Versuchungen?
Aber sicher doch.
Drei Botschaften.
Drei
Botschaften. Dann machen wir doch weiter.
Alright, let's carry on.
Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies ist alles, will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Deshalb glaube ich, dass es die richtige Reihenfolge ist, denn danach schickt er ihn fort. Weiche, Satan.
Ganz genau.
Und er erkennt ihn als das, was er ist. Stimmt's?
Ja.
Nämlich als den Versucher.
So ist es.
Anfangs sagte er gar nichts von Satan.
Nein.
Aber hier spricht er ihn mit Namen an, mit seinem gefallenen Namen.
Ja.
Was für eine Sünde ist das, Martin? Das ist die Liebe zur Welt.
Und es zeigt, wo die Treue liegt.
Okay, die Liebe zur Welt. Vor einiger Zeit machten wir eine Folge von What's Up Prof, in der wir ein Video zeigten, in dem viele Musiklegenden der Welt zugaben, dass sie ihre Seelen einer anderen Macht verkauften. Erinnerst du dich noch daran?
Mhm.
Ja.
Warum verkaufen sie ihre Seelen einer anderen Macht?
Um weltlichen Ruhm zu haben.
Na gut. Warum wollen die Nationen und Kirchen von den politischen und religiösen Systemen der Welt anerkannt sein? Warum wollen sie diese Anerkennung?
Weil sie akzeptiert und populär sein wollen.
Ist das Liebe zur Welt?
Hundertprozentig.
Liebt man damit die Welt mehr als Gott? Steht man damit für Gottes Prinzipien ein oder kapituliert man damit vor weltlichen Prinzipien?
Zu 100%. Ziehen wir das bis zur dritten Engelsbotschaft durch?
Nimm nicht das Malzeichen des Tieres an. Man kann die Autorität von Menschen nicht annehmen, um kaufen oder verkaufen oder egal was machen zu können. Was man von der Welt haben möchte und braucht. Wird dein himmlischer Vater fähig sein, sich um dich zu kümmern? Trotz der Tatsache, dass du der Welt den Rücken kehrst?
Das wird er. Aber schau, die Sache ist doch Popularität und die Mehrheit. Oh nein, es ist ja nur ein Tag. Das muss man nicht.
Schau dir nur den Gruppendruck an. Was ist Gruppendruck? Ist das nicht Liebe zur Welt?
Hundertprozentig.
Um von der Welt akzeptiert zu werden? Um von den Freunden akzeptiert zu werden? Betracht es einmal auf etwas mit religiösem Unterton. Wenn man von der religiösen Welt akzeptiert werden will, muss man da Kompromisse eingehen?
Das muss man. Wenn man in einem ökumenischen Gremium sitzen will, gibt es Kompromisse. Wenn das Pendel umschwingt und sie anfangen zu sagen, dass der Sonntag als Tag für die Welt oder für Gaia und so weiter gehalten werden muss, oder vielleicht sogar aus religiösen Gründen, wird es die Mehrheit sein, das Populäre.
Wenn man ein Dokument namens Charta Ökumenica unterzeichnet, worin man das Papsttum als moralischen Führer anerkennt, Entschuldigung, aber hat man da nicht Gott zurückgewiesen? Heißt es hier nicht, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen? Martin, das sind also alles wichtige Punkte und Lippenbekenntnisse bringen überhaupt nichts. Lass uns zu Jakobus gehen, wir sagten das ja vorhin.
James. just after Hebrews, we should have.
Direkt nach Hebräer sollte.
And turn to
ja, da ist Jakobus, gleich in Kapitel 1. Und wir lesen ab Vers 13. Wir sprachen ja gerade über Versuchungen, ja. Stimmt's? Und dass man die Versuchungen überwinden muss. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Der Versucher ist Satan. Drei Versuchungen. Wir haben sie uns angesehen. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Wir könnten also sagen, dass der Mensch versucht wird, wenn er seiner gefallenen Natur nachgibt. Martin, es gibt nur eine Möglichkeit, wie man das verhindert, indem man die gefallene Natur Gottes unterstellt und sie stirbt. Die gefallene Natur muss sterben. Man ist Alkoholiker, aber man weigert sich zu trinken, richtig?
Ja.
Man ist ein Sünder, aber man weigert sich zu sündigen. Was sagt einem nun, was Sünde ist?
Die Bibel.
Die Bibel sagt uns, was Sünde ist. Wenn man weiß, was Sünde ist, weiß man, wie man sie vermeiden kann. Die Lust der Augen und all diese Dinge. Hiob hat es also so schön ausgedrückt. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Anders ausgedrückt, wenn man seiner fleischlichen Natur nachgibt, dann fängt man an zu sündigen. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
Denn der Sünde sollt
ist der Tod. Und das hat sich nie geändert. Christus nahm das nicht weg. Er starb nicht für dich, damit du ein Sünder sein kannst.
Nein.
Stimmt's?
Er starb nicht, um das Gesetz wegzunehmen, damit man machen kann, was man will.
Richtig. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott hat sich nicht geändert. Nicht hat sich geändert. Springen wir doch zu Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Was sagt einem also, was richtig oder falsch ist?
Das Wort.
Ja, das Wort. Aber man muss es empfangen, annehmen. Das heißt, man muss Christus erlauben, ins Herz zu kommen. Er muss es in uns ausleben.
Ja, er muss in uns leben.
Okay.
Unser Ich muss also sterben. Okay. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Martin, wenn man kein Täter des Wortes ist, sondern annimmt, dass man gerettet ist, weil man den Namen Jesus in seinen Mund genommen hat, ist das nicht die Sünde der Vermessenheit?
Ja.
Hm? Ist das Teil von Babylon?
Mhm.
Lehrt Babylon es nicht sogar?
Ja.
Wir haben es schon oft wiederholt. Es ist eine gefährliche Situation. Okay. Was muss man also tun? Vers 25. Wer aber hinschaut, ist das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein unwillkürlicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Man muss es tun. Und nicht nur ein
Nein.
Lippenbekenntnis abgeben. Was ist mit der ersten Versuchung?
Ja, das muss man.
Seinen
man kann nicht einfach
verändern?
Sagen, ja, ich ändere es, tu es. Da gibt es noch etwas, das anmaßend
ist. Oder Jesus erwartet das von mir jetzt.
Es ist nicht heilsrelevant.
Ist das nicht die Sünde der Vermessenheit? Es ist nicht heilsrelevant, aber die Frucht, die an diesem Baum hing, die gut zu essen war und erstrebenswert, weil sie klug machte. Martin, hielt sie das aus Eden
ja,
heraus?
Ja, das tat es. Und das war wieder die erste Versuchung, die Satan gegen Jesus brachte.
Dann fährt Jakobus fort und sagt, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Sie ist, anders gesagt, vermessen. Dann definiert er reine Religion. Das finde ich sehr interessant. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Martin, könnte man diesen Vers falsch auslegen,
oh, ja.
Verfälschen? Könnte man, oder? Wenn man ein Bekenntnis ablegt, sich um Witwen und Waisen zu kümmern, um sich bei Gott Gunst zu erwerben, könnte das vermessen sein?
Das ist es.
Bedeutet das, dass man sich um Witwen und Waisen nicht kümmern muss?
Nein, nein, sondern es weist ihm nur den richtigen Platz zu.
Okay, aber lass uns da noch etwas tiefer hineingehen. Wer sind die Vaterlosen? Sind das nur die Kinder, die ihren leiblichen Vater verloren haben?
Nein.
Oder kann es auch die Menschheit sein, die den Kontakt zum Vater im Himmel verloren hat?
Ja.
Sie werden also das Ziel der Evangelisation. Wer sind also nun die Vaterlosen? Doch der Großteil der Menschheit und die Witwen. Eine Witwe ist eine Frau. Ist eine Frau in der Bibel nicht auch eine Kirche? Wann wird eine Frau zur Witwe?
Wenn sie ihren Ehemann verloren hat.
Wie viele Kirchen haben ihren Ehemann verloren? Anders gesagt, haben ihre Verbindungen mit Christus verloren?
Die meisten.
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn man das nicht tut, ist man ein Lügner. Martin, wie viele Kirchen lehren, dass man die Gebote nicht halten muss?
Im Grunde alle.
Sie vermindern sie.
Außer eine.
Verkündigten sie, dass man die Gebote halten muss?
Ja.
Haben sie das aufgegeben?
Ja.
Warum sollten sie etwas so Unsinniges machen?
Weil Mutter es so sagte.
Jetzt bist du frech, Martin. Du bist frech. Die Witwen sind also Kirchen, die dadurch zu Witwen wurden, indem sie das Wort in seiner Gesamtheit zurückwiesen. Und zu einem Teil ein Lippenbekenntnis ablegen. Und dann zum Schluss, und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Passt das zu allem?
Die dritte Versuchung. Da hat man wieder alle drei Versuchungen.
Lass uns auch den ersten Vers von Kapitel 2 dazu nehmen. Meine Brüder, verbinde den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Wenn ich also Anweisungen der Kirche oder des Papstes befolge, die dem Wort Gottes widersprechen, diene ich dann Jesus Christus?
Nein, weil man dann die Person ansieht und Gott macht das nicht.
Sprachen wir nicht erst genau darüber?
Okay,
können wir also sagen, dass die drei Versuchungen auch ein fester Bestandteil der Drei-Engels-Botschaft sind?
Nun, ich denke, dass das ziemlich klar wurde.
Lass uns mit einem weiteren Zitat abschließen. Wollen wir sicher vor der verderblichen Pest sein? Wollen wir vor sichtbaren und unsichtbaren Gefahren bewahrt werden, müssen wir uns in Gott verbergen? Müssen wir uns der schützenden Obhut Jesus und der heiligen Engel versichern? In diesen Tagen der Gefahr möchte der Herr, dass wir in Demut vor ihm wandeln. Statt zu versuchen, unsere Sünden zu verbergen, möchte er, dass wir sie bekennen, wie Josua die Sünden des alten Israels bekannte. Wir bekennen, dass wir die Verwahrer des Gesetzes Gottes sind. Wir bekennen, dass wir die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen und die Grundmauern vieler früherer Geschlechter wieder aufrichten. Wenn uns dieses große und ernsthafte Werk tatsächlich anvertraut wurde, wie wichtig ist es dann, dass wir uns von aller Ungerechtigkeit abwenden? Martin, das ist ein aussagekräftiges Zitat.
Es ist unmöglich, Gott zu dienen, wenn man nicht willig ist, die Dinge loszulassen, die einen den Himmel kosten können.
Martin, lass uns zum Fazit kommen. Wenn man in den Himmel kommen möchte, müssen wir Nachrichten anschauen, um zu sehen, was in Israel geschieht?
Nun, viele Leute würden ja sagen.
Ja. Wie viele Prediger hämmern momentan diese Botschaft von der Kanzel? Wie viele Evangelikale machen das?
Die meisten. Nein, alle.
Nun, wenn einen die Medien dazu hinführen, ist es dann nicht eine Ablenkung?
Ja, wie viele.
Martin, ist es nicht notwendig, dass wir die Menschheit als Ganzes erreichen und dass wir die Drei-Engels-Botschaft verkündigen, die Umkehr beinhalten und ein Schluss machen mit der Sünde, Schluss machen mit der Weltlichkeit?
So ist es.
Und dabei vor den wirklichen Themen warnen, die bevorstehen, und den Menschen die Entscheidung bewusst machen, vor der sie stehen, anstatt in den Medien die Nachrichten anzuschauen, um die eigene Richtung zu bestimmen?
Hört auf, euch entweder hinter Palästina oder Israel zu stellen, sondern stellt euch hinter Jesus.
Richtig. Martin, bedeutet das jetzt, dass
Nein,
ich mir die
aber es
Nachrichten
richtig
nicht
einordnen.
Ansehen darf? Ja, richtig. Einordnen. Bedeutet es, dass auf dieser Welt Probleme
ja.
zu kommen? Bedeutet es, dass es zu einer großen Katastrophe eskalieren kann?
Ja.
Bedeutet es, dass man die Botschaft aussetzen und auf Eis legen muss, bis die Katastrophe vorüber ist? Oder muss unsere Stimme an Kraft zunehmen?
Besonders in dieser Zeit.
Besonders in dieser Zeit. Martin, ob es jetzt zu einem dritten Weltkrieg eskaliert oder nicht, weiß ich nicht. Wir sind keine Propheten. Aber wir studieren die Prophetie. Wird es eine Zeit der Trübsal sein, wie es nie zuvor eine gab?
Mit Sicherheit.
Bedeutet das, dass wir aufhören müssen, die Herzensveränderungen und Annahmen von Jesus zu predigen?
Nein.
Und zwar den Juden
Definitiv
und den Heiden?
Definitiv nicht. Jetzt ist die Zeit
Lass
dafür.
Lasst uns also richtig einordnen. Lasst uns Entscheidungen treffen, die auf ewigen Prinzipien gegründet sind. Liebt Gott und haltet seine Gebote. Das gebührt allen Menschen. Das ist der Kern der Dreiengelsbotschaft. Das ist eine Botschaft, die hinausgehen muss zu Juden und Heiden. Das ist die Botschaft, die die ganze Welt erreichen muss. Und ja, lasst uns ansehen, was in der Welt passiert und lasst es uns richtig einordnen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in stürmischen Zeiten und religiöse Systeme prallen aufeinander. Herr, das ist das Ergebnis von Propaganda, das Ergebnis von Lügen, die von religiösen Zentren gelehrt werden. Vermessene Lügen, dass man nur diesen oder jenes tun oder sogar einen Teil der Menschheit vernichten müsse, damit ein Weg in den Himmel offen steht. Das widerspricht der Lehre der Liebe so sehr. Öffne doch der Menschheit die Augen, egal welcher Religion sie angehören, und lass sie erkennen, dass es keinen anderen Weg gibt, um gerettet zu werden, als die reine Lehre von Jesus Christus anzunehmen. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.